Ja, wie gesagt, es geht heute um die Folienmigration der wissenschaftlichen Bibliotheken in Bayern. Und da möchte ich euch gerne erzählen, wie ging es uns im letzten Jahr, als wir von einer kommerziellen Lösung auf eine Open-Source-Lösung umgestiegen sind. Hier mal grob die Themen, die ich anreißen werde. Einmal möchte ich euch ganz kurz einen Überblick geben, wie funktioniert eigentlich eine Bibliothek, wie sind wir organisiert. Dann ein bisschen ausführlicher der Prozess, warum haben wir uns für das Bibliotheksmanagementsystem Folio entschieden. Der Ton ist unglücklich. Der Ton? So? Ist so besser? Okay, dann. Moment. Vielleicht kann ich hier auch was drehen. So gut? Jetzt? Ich versuche einfach mal das hochzuhalten. Okay, danke. Genau, Projektorganisation, erzähle ich kurz ein bisschen was. Dann noch mal ein bisschen ausführlicher der Blog, wie bekommen wir eigentlich neue Features in Folio rein? Wie konnten wir das ein bisschen für uns anpassen? Und dann nochmal, wie ging es uns mit dem Go-Live und vor allem die Zeit danach, wie geht es jetzt dann noch weiter? In dem Sinne fangen wir an erstmal, was ist dieses Bibliotheksmanagementsystem, das wir austauschen wollten? Eine Software für zwei große Bereiche, eigentlich die beiden großen Abteilungen, die jede wissenschaftliche Bibliothek hat. Die Medienbearbeitung, da geht es um die Verwaltung aller Bestände, und zwar sowohl gedruckte Bestände als auch digitale Bestände, E-Books, Datenbanken, Zeitschriften und jeweils Bestellungen, Inventarisierung, Rechnungsbearbeitung von vorne bis hinten, alles dabei, auch Lizenzverträge. Und der zweite große Bereich, die Ausleihe, also das, wo man dann tatsächlich mit den Nutzern zu tun hat. Das heißt, da sind die Daten von Nutzern drin, da sind die Ausleihvorgänge drin, da wird protokolliert, ist ein Buch gerade bei uns im Regal oder auf dem Weg in eine andere Teilbibliothek oder ist das Buch beim Nutzer, wie lange darf der Nutzer das Buch noch haben, muss er schon zurückgeben, muss er vielleicht schon Mahnungen bezahlen. Alles das findet im Bibliotheksmanagementsystem statt. Und von daher, wenn man sich so ein bisschen die klassischen Aufgaben von einer Bibliothek vor Augen hält, dann ist das einfach die zentrale Software, an der die meisten Abläufe von einer Bibliothek hängen. Und das seht ihr auch, wenn wir mal auf unser Organigramm schauen. Ich habe euch hier das Organigramm von der Bibliothek der TU München mitgebracht. Da gehöre ich hin. Wir sind mit studentischen Hilfskräften und einer externen Firma für Thekendienste insgesamt etwa 150 Leute. Unterschätzt man oft ein bisschen, wie viele Leute in der Bibliothek arbeiten. Und hier farbig hervorgehoben sind die Abteilungen, die mit dem Bibliotheksmanagementsystem arbeiten. Also die Benutzungsdienste, Informationsdienste und Medienbearbeitung. Das sind etwa 100 Kolleginnen und Kollegen, die dann tatsächlich mit dieser Software arbeiten. Also für eine Bibliothek schon ein größeres Projekt, wenn man das dann austauscht. Und rechts außen seht ihr noch, gut, kann man jetzt nicht lesen, die Abteilung Bibliothekstechnik, unsere IT-Abteilung, da gehöre ich hin. Ich bin stellvertretender Abteilungsleiter in der IT-Abteilung und in der Rolle war ich damit die letzten paar Jahre auch stellvertretender Projektleiter für diese Migration hier. Soweit mal zu unserer Bibliothek in aller Kürze. Jetzt natürlich die Frage, warum wechseln wir zu einem neuen Bibliotheksmanagementsystem? Ich glaube, die Gründe bei uns sind eigentlich die Gründe, warum man fast immer auf eine neue Software wechselt. Freiwillig tut man das ja eher selten. Das alte System war schlicht und einfach alt, 30 Jahre alt, kommt aus einer Zeit, als E-Books noch kein Thema waren, voll auf Grund ausgelegt, kann man da auch schwieriges Datenmodell reinbekommen, wird nicht mehr weiterentwickelt. Also es war klar, wir brauchen irgendwas Neues. Und so ganz zeitgemäß sah es auch nicht mehr aus. Also es musste irgendwas her. Aber es war von Anfang an klar, das wird ein größeres Projekt. Deswegen ging das vor 10 Jahren schon los, dass wir uns mal überlegt haben, wo können wir denn hinwechseln? Und ernsthafte Frage kamen zwei kommerzielle Produkte und eben diese Open-Source-Lösung Folio. Diese Frage, wo wachsen wir hin, haben wir nicht alleine beantwortet, sondern die Bibliotheken arbeiten recht eng zusammen in sogenannten Bibliotheksverbünden. So mehr oder weniger die bibliothekarischen Bundesländer von Deutschland. Ich habe euch hier eine quasi die bibliothekarische Deutschlandkarte mitgebracht. Und wir sind dann im Süden der Bibliotheksverbund Bayern, BVB. Dort organisiert die Bayerischen Bibliotheken. Und für das Folio-Projekt haben sich jetzt zusammengeschlossen einmal die Verbundzentrale. Die erbringt die zentralen IT-Dienstleistungen, die alle Bibliotheken brauchen. Dann die 10 bayerischen Universitätsbibliotheken, 18 bayerische Hochschulbibliotheken, noch eine Handvoll weitere und ganz wichtig auch das Leibniz-Rechenzentrum. Die hosten das Ganze, betreiben das Ganze und wir haben hier sehr tolle Kubernetes-Admins. Einer davon sitzt doch hier. Herzlichen Dank, Florian. Ohne euch hätten wir das Projekt so nie geschafft. Ja, in der Gruppe haben wir uns zusammen überlegt, wo wollen wir hin? Und Folio war schon immer interessant. Wir haben schon gesagt, Open Source ist sympathisch, aber in der Form haben wir noch keine Erfahrungen damit. Wir wollen uns das jetzt genauer anschauen. Und eben dafür wurde dann bei uns im Bibliotheksverbund die Taskforce Folio gegründet. Jetzt schauen wir kurz mal ein bisschen die Eckdaten zu Folio an. Folio selbst ist ein Akronym. Future of Libraries is Open, also die Offenheit steht hier schon im Namen drin, Name ist Programm. Hinter Folio steckt die Open Library Foundation, ein Zusammenschluss von Bibliotheken, ursprünglich vor allem aus dem US-amerikanischen Raum, inzwischen auch sind Deutschland und Europa auch gut vertreten. 2015 ging es los mit der Entwicklung. Das waren schon von Anfang an eigentlich zwei, inzwischen drei größere Firmen, die auch viele bei der Entwicklung machen, eben immer in enger Zusammenarbeit mit den Bibliotheken. 2018 gab es dann die erste einsatzfähige Version. Und von daher kann man schon sagen, Folio ist insgesamt noch ein junges Projekt. Man sieht auch, es ist immer noch viel Entwicklung im Gange. Da passiert viel, das viel Dynamik, was ein bisschen anstrengend ist, aber auch schön zu sehen, was sich da alles tut. Ja, dieses Folio haben wir uns dann in der Taskforce angeschaut. Taskforce heißt, in diesen Gruppen, die ich euch hier gezeigt habe, waren wir eine kleine Kerngruppe, etwa 10 Leute, haben angefangen, Folio ganz viel zu testen. Einmal auf öffentlichen Demo-Instanzen. Wir haben auch schon geschaut, dass wir bei uns eine eigene Instanz aufsetzen können. Hat ein bisschen Arbeit gebraucht, hat dann irgendwann auch funktioniert. Und das war ganz schnell klar, nachdem es ein großes Projekt ist, wir haben keine Chance, dass wir jetzt in der Kerngruppe alles abdecken können, alles erfassen können, was ein Bibliotheksmanagementsystem können muss. Deswegen sind wir sehr schnell in die Breite gegangen. Bei diesen 10 Uni-Bibliotheken, 18 Hochschulbibliotheken haben das Projekt geöffnet für alle, die dran mitwirken können, und gesagt, welche Anforderungen habt ihr denn? Und die Rolle von uns in der Kerngruppe war dann eher, wir organisieren das Ganze, wir steuern ein bisschen, wir schauen, dass wir die Fäden zusammenhalten. Und als es darum ging, ist Folio für uns eine ernsthafte Option, ist es für uns geeignet, haben wir uns sehr schnell auf User Stories als zentrales Instrument für die Anforderungsanalyse geeignet. Und die möchte ich euch hier in der nächsten Folie nochmal zeigen. Ich gehe davon aus, die meisten von euch kennen User Stories vom Prinzip her. Die sind immer aufgebaut mit diesem Dreiklang. Als Person X möchte ich Feature Y, damit Z. Also gerade dieses Z ist einfach eine wichtige Sache. Man muss den Leuten immer ein bisschen rausleihen, gibt es eine Begründung, warum braucht ihr das? Die Leute stellen auch selbst so ein bisschen die Frage, brauche ich das wirklich? Will ich das vielleicht nur haben, weil es in meinem alten System auch schon so war? Und uns als Projektleiter gibt es natürlich auch ein Gefühl dafür, wie wichtig ist eine Funktion oder gibt es vielleicht auch andere Wege dafür, mit denen ich zum gleichen Ziel komme. Eine User Story habe ich euch als Beispiel mitgebracht. Als Mitarbeiter in der Benutzung möchte ich Bestellungen an andere Exemplare hängen können, also Personengruppe, Mitarbeiter in der Abteilung Benutzung. Ich möchte eine Bestellung an ein anderes Exemplar hängen können, wenn das ursprünglich bescheinigt ist. Was dahinter steckt, ist, ein Nutzer bestellt ein Buch aus der Lehrbuchsammlung, davon haben wir 20 verschiedene Kopien. Die Bestellung hängt erstmal in einer Kopie, aber dann gehe ich als Mitarbeiter ins Regal, stelle fest, das Buch ist beschädigt, das kann ich so nicht rausgeben, aber es sind ja noch 19 andere da und jetzt möchte ich die Bestellung einfach umhängen. Und das Ganze damit Begründung, die Bestellung ohne Stornierung möglichst schnell ausgeliefert werden kann. Was da jetzt dahinter steckt, in unserem alten System ging das schon auch, aber war ein recht umständlicher Prozess. Und bei Folio haben wir recht schnell gemerkt, da geht das recht einfach, da spart das Zeit, da ist das für die Mitarbeiter auch viel angenehmer zum Umsetzen. Jetzt hatten wir also schon diese relativ große Gruppe über alle bayerischen Bibliotheken.
Sie sind extrem schlecht zu verstehen und ich glaube, das liegt daran, dass ich das Mikrofon einfach für mich weg habe.
Test, Test, willst du? Könnt ihr mir kurz ein Zeichen geben? Okay, danke. Wo war ich? Genau. Wir haben hier diese User Stories gesammelt. Wir in der Kerngruppe Taskforce haben die dann auch organisiert, haben geschaut, dass die alle recht streng in dieser Form sind, als x möchte y damit z, damit wir das einheitlich erfassen können. Und wir haben diese User Stories auch in einem GitLab-Projekt als Issues organisiert, damit wir gut damit arbeiten können, haben denen auch ganz viele Tags vergeben. Zum Beispiel seht ihr einmal thematische Tags, Ausleihe, Bestandsanfragen. Was dahinter steckt, ist, wenn wir später dann ein Teilprojekt Bestandsanfragen, ein Teilprojekt Ausleihe bekommen, können die schon mal nach allen entsprechenden User Stories suchen und wissen, alle diese User Stories, dafür sind wir zuständig. Da müssen wir entscheiden, brauchen wir das wirklich und wenn ja, wie können wir das lösen. Und in dem nächsten Schritt konnten Bibliotheken auch Prioritäten für die einzelnen User Stories vergeben. Prioritäten 1, 2 und 3. Und da seht ihr auch wieder zum Beispiel die untere Zeile. Priorität an der Bibliothek der TU München, TUM. Wir haben gesagt, Priorität 2, wir wollen dieses Feature haben, aber zwingend ist es nicht. Im alten Bibliothekssystem ging es offensichtlich auch ohne. Und ja, so sind wir dann durch die ganze, eigentlich durch alles durchgegangen, was eine Bibliothek macht und sind damit schon mal auf knappe 1000 User Stories gekommen, was wir uns von einem Bibliotheksmanagementsystem wünschen und haben dann geschaut, wie viel davon kann Folio eigentlich. Mit diesem Ergebnis, wie viel davon kann Folio, haben wir als Taskforce dann einen schönen Bericht geschrieben. So macht man das ja erstmal als Behörde. Haben diesen Bericht dann auch im Bibliotheksverbund vorgestellt und gesagt, Folio kann schon viel, Folio hat noch ein paar Lücken, aber vom Prinzip her, so ist die Situation bei den kommerziellen Produkten auch. Die können auch viel, haben auch Lücken. Wir sehen aber bei Folio gleichzeitig sehr viel Dynamik, ist noch ein junges Projekt. Und das ist Open Source und deswegen haben wir da auch viel Vertrauen, dass diese Lücken geschlossen werden können und dass sie auch in unserem Sinne geschlossen werden können. Und dass wir da einfach einen größeren Einfluss auf die Entwicklung von Folio haben. Und deswegen haben wir dem Bibliotheksverbund Bayern die Einführung von Folio empfohlen. Und dann ging es zum Glück relativ schnell. Die Uni- und Hochschulbibliotheken in Bayern haben sich für Folio entschieden. Wir haben unseren Abschlussbericht mehr oder weniger nochmal ans Ministerium geschickt in dieser Form. Haben da auch gesagt, wir möchten ja was ausprobieren. Das Ministerium hat gesagt, klingt gut. Hier habt ihr Geld und Stellen, macht was draus. Damit hatten wir dann ein Migrationsprojekt. Und wir haben uns auch sehr schnell geeinigt, wir brauchen erstmal ein paar Pilotbibliotheken, die zeigen, Folio kann wirklich für die bayerischen Bibliotheken eingesetzt werden. Da wollten wir eine kleine Bibliothek haben. Da hat sich die Bibliothek der Technischen Hochschule Würzburg-Schweinfurt gemeldet. Ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube, die haben etwa 20 Mitarbeiter. Dann wir, TU München, als mittelgroße Bibliothek, eben um die 150 Mitarbeiter. Und noch eine große Bibliothek, Universitätsbibliothek Regensburg. Die ist nochmal ein komplexerer Fall, weil die auch einen Auswahlverbund mit der Bibliothek der Hochschule haben. Das heißt, mit einem Ausweis bei der Unibibliothek kann ich mir auch Bücher bei der Hochschule ausleihen und andersrum. Und da haben wir gesagt, wenn wir Regensburg auf Folio migrieren können, dann kriegen wir das für alle bayerischen Bibliotheken hin. Soweit die Pilotbibliotheken. Jetzt noch unsere Organisation für das Projekt selbst. Da haben wir einmal die Steuerungsgruppe, Bibliotheksleitungen, mitunter auch Vertreter vom Ministerium dabei. Die Steuerungsgruppe hat immer wieder geschaut, wie ist der Projektfortschritt, seid ihr im Zeitplan, habt ihr genug Geld, habt ihr genug Stellen. Nächste Ebene, Projektmanagement. Dort waren die Projektleitungen aus den einzelnen Bibliotheken dabei, das heißt, da habe ich auch mitgemacht. Dann die Verbundzentrale, die ich vorhin erwähnt habe, die für uns einfach die zentralen IT-Dienstleistungen bringt und die natürlich die Hauptlast für diese Migration hatte. Und das Leibniz-Rechenzentrum. Im Projektmanagement haben wir versucht, soweit es geht, einen Überblick über das Gesamtprojekt zu behalten. Aber die eigentliche Arbeit ist dann in den Teilprojekten gewesen. 11 Teilprojekte, fachlich organisiert, für alle möglichen größeren Bereiche, die wir haben. Die Teilprojekte haben weitgehend selbstständig gearbeitet, aber immer wenn es dann um größere Entscheidungen ging, kamen die nochmal hoch ins Projektmanagement, also Richtungsentscheidungen quasi haben wir mal abgesegnet, haben mal draufgeschaut und natürlich auch alle Schnittstellenthemen zwischen verschiedenen Teilprojekten sind bei uns gelandet. Ganz unten seht ihr noch das Folio Plenum. Das Plenum findet immer noch jede Woche statt, jeden Donnerstagnachmittag. Und die Idee ist, jeder an bayerischen Folio-Bibliotheken, egal wie aktiv er in dem Projekt ist, kann ins Plenum kommen und sich einfach erkundigen, wie ist denn der Stand, woran arbeitet ihr gerade oder ich interessiere mich für ein konkretes Thema und möchte eine Frage stellen. Die Idee vom Plenum ist einfach, den Leuten ein bisschen die Ängste zu nehmen. Sie sehen Folio schon mal, sie kriegen mit, wie wir dran arbeiten. Jetzt habe ich gerade die Teilprojekte erklärt und jetzt mache ich mit euch einen kleinen thematischen Sprung. Diese Teilprojekte schauen sich Folio an und irgendwann kommen die natürlich alle an den Punkt, dass sie sagen, alles schön und gut, was Folio schon hat. Wir kommen mit vielen davon klar, aber wir brauchen auch ein paar neue Funktionen. Und das ist jetzt das nächste Thema, wie bekommen wir eigentlich neue Funktionen in Folio rein? Und mit dieser Herausforderung haben sich vielleicht viele von euch schon herumgeschlagen. Mir gefällt es nicht, dass dieser Button rechts unten ist. Ich möchte ihn links oben haben, weil im alten System war er auch links oben. Und ich finde das viel besser. Ist doch Open Source, können wir jetzt alles selber machen, oder? Das heißt, was jetzt ganz wichtig war, wir mussten ein bisschen Erwartungsmanagement betreiben. Wir mussten den Leuten erklären, ja, in der Theorie können wir alles selbst machen. Aber da steckt eine internationale Community dahinter. Und wenn wir die jetzt nicht überzeugen können, dass die das auch toll finden, dann müssen wir forken und haben erstmal am Anfang Aufwand, haben dann immer Pflegeaufwand. Das heißt, wir müssen schon ganz ernsthaft darüber nachdenken, was lohnt sich wirklich. Und konkret diese Frage, bringen wir Sachen in den Folio Core ein? Muss ich ganz offen sagen, haben wir bis jetzt noch nicht gemacht, weil es einfach ein langwieriger Prozess ist. Wir haben ein paar Änderungen gemacht und wir können uns vorstellen, dass wir die jetzt nachträglich noch in Folio Core integrieren. Aber erstmal mit dem Zeitplan, mit dem wir live gehen wollten, wäre es nicht realistisch gewesen, auf die internationale Community zu warten. Die Sachen mussten wir erst selbst machen. Schauen wir uns mal an, was brauchen wir wirklich? Ganz klarer Fall, wir müssen selbst Migrationsskripten entwickeln. Dieser Fall von unserem alten Bibliotheksmanagementsystem, das was hieß Sunrise, auf Folio zu entwickeln. Da sind wir der erste Bibliotheksverbund, der das gemacht hat. Entsprechend, da gab es noch keine Skripten. Schnittstellen an andere Systeme, bayerische Systeme, deutsche Systeme, das Identity Management von unserer Uni, war auch klar. Das nimmt uns niemand anders ab, müssen wir selbst machen. Anpassung aufgrund von Gesetzen. Folio kommt ursprünglich aus den USA. Entsprechend deshalb ein paar Anforderungen von der Datenschutzgrundverordnung gebraucht. Und noch ein recht spezielles Thema, Anpassung für das Bayerische Kostengesetz. Da geht es darum, wie Mahnungen in Folio abgewickelt werden. Ich muss zugeben, wir haben uns ein bisschen darüber geärgert, was da im Bayerischen Kostengesetz steht. Wir haben auch überlegt, kann man da vielleicht einfach die Gesetze anpassen? Wir haben dann doch gesagt, wir gehen den Weg, den wir uns auskennen, wir entwickeln neue Features. Das haben wir selbst unter Kontrolle. Und noch eine Handvoll kleinere Funktionen. Also es gab schon ein paar Sachen, die wir selbst machen wollten, machen mussten. Und da waren immer die Frage, oder die beiden Optionen. Wir können entweder selbst was entwickeln. Wir haben ja in unserer Bibliothek ein paar Entwickler. Wir haben auch in der Verbundzentrale Entwickler. Ist sicher eine Option. Oder wir vergeben Entwicklungsaufträge an Firmen. Und letztendlich haben wir je nach Feature beides gemacht. Und ich habe euch für beides hier ein Beispiel mitgebracht. Schauen wir uns erstmal kurz eine Eigenentwicklung an. Die Schnittstelle zum Bayerischen Verbundkatalog. Also das ist eine recht einfache, beherrschbare Aufgabe. Braucht keine grafische Oberfläche. Wir haben eine Schnittstelle im Hintergrund. Greift Daten von einem System ab, wandelt sie ein bisschen um, bringt sie per API in Folio ein. Alles recht überschaubar. Dann kamen unsere Kollegen und haben gesagt, ja, eigentlich würden sie ja schon gerne mal sehen, was die Schnittstelle macht. Und vielleicht können sie da auch mal ein bisschen was bearbeiten, ein bisschen was mitverfolgen oder möchten sehen, wenn es da Fehler gibt. Und man hat dann schon gemerkt, das Interesse der grafischen Oberfläche dafür war schon da. Und ein Kollege von der Uni-Bibliothek Erlangen hatte dann eine Idee, die ich sehr elegant fand. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich euch Folie wirklich zeige. So schaut es aus, grafische Oberfläche. Und ihr seht hier, Folio ist in verschiedene Apps, verschiedene Module gegliedert. Ganz viele, die Folio Core mitbringt. Und was der Kollege aus Erlangen dann gemacht hat, ist, er hat eine eigene App entwickelt, mit dem Pfeil markiert, die App Verbundsynchronisation. Und die hat relativ wenig Interaktion mit dem Rest von Folio. Insofern auch keine große Gefahr, dass wir da jetzt in Merge-Konflikte laufen bei jedem neuen Release von Folio. Aber für das, was wir als Schnittstelle schon mal entwickelt haben, bietet es eine grafische Oberfläche. Die seht ihr auf der rechten Seite. Und für unsere Nutzer heißt es, sie können jetzt sehen, was die Schnittstelle macht, können sich das in der grafischen Oberfläche von Folio anschauen. Für die fühlt sich so an, als ob sie das System nicht verlassen müssen. Und dass sowas möglich ist, das hat dann schon viel zur Akzeptanz beigetragen. Soweit das Beispiel zur Eigenentwicklung. Jetzt eine Auftragsentwicklung. Anbindung an die deutsche Fernleihe. Da haben wir schon gesagt, das ist ein größeres Problem. Das trauen wir uns jetzt nicht zu. Und vor allem, das brauchen wir auch nicht nur in Bayern, sondern Anbindung an die Fernleihe machen andere Bibliotheksverbünde auch. Das heißt, wir haben uns mit dem Südwestdeutschen Bibliotheksverbund zusammengeschlossen und haben gemeinsam eine Firma beauftragt, dass die uns das entwickeln sollen. Der SWB war zu dem Zeitpunkt bei dem Projekt organisatorisch schon ein bisschen weiter. Deswegen haben die Ausschreibung koordiniert. Wir haben dann auch mit diesen Unmengen an User-Stories, die wir am Anfang gesammelt haben, Anforderungen für die Ausschreibung zusammengestellt. Ich gehe jetzt nicht in die Details rein von der Ausschreibung. Ich sage mal, es ist an sich auch ein spannendes Thema für sich. Wenn ihr Fragen dazu habt, fragt mich gerne. Ich bin bei uns in der Bibliothek nebenbei tatsächlich noch Vergabebeauftragter. Das heißt, ich mache öfter mal Ausschreibungen für Firmen. Hier nur in aller Kürze. Wertung von Angeboten ging dann nach Preis. Preis muss man immer werten und auch nach Leistungsumfang. A-Kriterien sind verpflichtende Kriterien, B-Kriterien sind optionale Kriterien. Da können die Firmen dann sagen, das trauen wir uns zu, das eher nicht. Die Idee dahinter ist, dass man auch die Leistungsfähigkeit, die Qualität der Firmen werten kann, sodass das Angebot jetzt nicht an die billigste Firma gehen muss, sondern an eine Firma, die wirklich was Gutes abliefert. Da haben wir es dann auch geschafft, dass die Angebote durch die Bank von Firmen kamen, die bereits Erfahrungen im Folio-Umfeld haben. Das Product Ownership haben wir uns dann in beiden Webothek-Verbünden geteilt. Und ja, hat soweit gut funktioniert. Wir hatten schon ein bisschen das richtige Gefühl, ja, es ist ein größeres Projekt, es ist komplexer, die Fernleihe. Insofern kann ich auch gleich sagen, sie ist nicht ganz rechtzeitig zu unserem Go-Live fertig geworden. Wir mussten die Anfangszeit jetzt überbrücken. Und der produktive Start der Fernleihe wird morgen sein. Ja, Beispiele für Entwicklungen. Jetzt mache ich mit euch nochmal einen thematischen Sprung. Wir haben die ganzen User-Stories gesammelt, die Anforderungen. Wir haben jetzt mehr oder weniger alles entwickelt, was wir zumindest unbedingt brauchen. Gibt so vieles auf der Warteliste, aber für den Moment reicht es erstmal. Und damit können wir auf Folio migrieren. Haben wir bei uns in der Bibliothek am 21. Januar geschafft, vor ziemlich genau 2 Monaten. In Bayern als erstes migriert ist die Hochschule Würzburg-Schweinfurt, kleine Hochschule, da ging das ein bisschen einfacher. Wir waren dann die erste Uni-Bibliothek in Bayern, die migriert ist, die zweite Uni-Bibliothek in Deutschland, die Folio ansetzt. Und ich kann mal sagen, die Migration hat relativ reibungslos funktioniert. Ja, ihr seht hier ein Foto, als unser CIO feierlich das erste Buch ausgeliehen hat. Wir waren relativ ausgelassener Stimmung an dem Tag. Wir sind trötend durch den Lesesaal gelaufen. Wir haben es an dem Tag geschafft, dass mal die Nutzer die Bibliothekare rausgeschmissen haben und gesagt haben, das ist zu laut, das ist eine Bibliothek hier. Hat funktioniert. Ein paar Eindrücke. Wie ging es danach weiter? Haben wir mal eine Kollegin gefragt, die an der Theke stand. Wie läuft die Arbeit? Ja, wie immer. Wie lange dauert es? Wenn man sich mal angewöhnt hat, geht es schneller als vorher. Und da muss man jetzt sagen, dieses, wenn man sich mal dran gewöhnt hat, das war an Tag 2 nach der Migration. Und da hatten wir doch das Gefühl, wir haben ein paar Sachen richtig gemacht. Also insgesamt, es funktioniert gut. Natürlich gibt es Probleme. Ich sage gerade immer, ich habe inzwischen einzelne Tage, an denen ich kein Folio-Problem habe. Ich hatte noch keine 2 Folio-freien Tage in Folge. Also so ein Projekt begleitet dann schon noch eine ganze Weile nach der echten Migration. Wir hatten selten größere Probleme. Die sind teilweise auch beim Nutzer angekommen. Gut, unsere Nutzer waren weitgehend verständnisvoll. Und insgesamt, sage ich mal, es ist mit weniger Komplikationen gelaufen, als wir befürchtet haben. Hat gut funktioniert. Wie geht's jetzt weiter? Und da möchte ich jetzt noch ein bisschen über die Folio Community reden. Auch mit dem Impetus, bevor wir migrieren, sind wir natürlich sehr viel mit uns selbst beschäftigt, müssen uns Gedanken über unsere eigene Migration machen, brauchen sehr viel Hilfe, kennen uns noch nicht gut mit Folio aus. Und letztlich ist es ein bisschen am Wendepunkt. Wir haben jetzt die Migration auf Folio geschafft. Langsam haben wir jetzt ein bisschen mehr Luft, ein bisschen mehr Kapazitäten. Und wir finden es natürlich toll, dass wir diesen Vertrauensvorschuss von der Folio-Community bekommen haben. Und jetzt möchten wir der Community natürlich auch gerne was zurückgeben. Und da ist die Frage, was kann man da eigentlich machen? Bei uns im Bibliotheksverbund Bayern ist die Frage sehr naheliegend. Wir waren Pilotbibliothek, wir haben erstmal gezeigt, es geht. Jetzt geht der Fokus auf die anderen Bibliotheken und da sind wir natürlich da und können auch zeigen, das waren die Probleme, die wir hatten oder wir haben jetzt ein bisschen Zeit, euch zu helfen, können Ihnen auch zeigen, das sind Dinge, die funktionieren, auch wenn wir damit nicht gerechnet haben. Wir begleiten einfach das Projekt weiter. Was können wir als Bibliotheksverbund Bayern für die internationale Folio-Community machen? Da gibt es einmal einen sehr offensichtlichen Teil. Man kann Folio-Mitglied werden. Sowohl der Bibliotheksverbund Bayern als auch wir von der Bibliothek der TU München haben jeweils einzelne Folio-Mitgliedschaften. Das heißt, wir unterstützen Folio sowohl finanziell als auch ideell. Was mit dem Geld passiert, ist vor allem, dass Serverinfrastrukturen für die Tastsysteme finanziert werden und auch einzelne Personalstellen. Da gibt es zum Beispiel eine Person, die sich um das Onboarding von neuen Entwicklern kümmert. Also aus dem Geld wird jetzt keine eigentliche Entwicklungsarbeit finanziert, aber wenn jemand sagt, ich möchte in Folio weiterentwickeln, dann hat der schon mal Ansprechpartner, die ihm helfen, wie komme ich in das Projekt rein. Solche Stellen werden aus Mitgliedschaftsbeiträgen finanziert. Dann hat Folio drei große Councils, Technical Council, Product Council, Community Council, die weitere Entwicklung von Folio lenken. Und in allen diesen drei Councils stellt unser Verbund inzwischen gewählte Vertreter. Nächster Punkt, leider noch in Arbeit, aber wir haben ganz fest vor, alle Skripten, die wir für die Migration und auch für kleinere Features entwickelt haben, noch zu veröffentlichen. Das wird hoffentlich sehr bald geschehen. Und ein letzter Punkt, wo es auch noch relativ einfach ist, sich an Folio zu beteiligen, ist, für jede neue Version von Folio gibt es große Bugfests. Und da suchen sie natürlich immer nach Mitgliedern in der ganzen Breite, die schon mal die neuen Versionen testen. Da gibt es wieder Unmengen an einzelnen Bug-Tickets, oder gar nicht Bug-Tickets, sondern Feature-Tickets, was man prüfen soll. Und da möchten wir jetzt auch aktiver als während der Migrationsphase mitmachen. Schon mal testen, hilft auch wieder beiden Seiten. Hilft einmal, damit sich Folio als Produkt gut entwickelt und hilft uns auch schon, dass wir direkt von Anfang an die neuen Versionen mitbekommen. Was ich auch noch sagen möchte, ist, wovon wir sehr profitiert haben, das ist einfach der Austausch, sowohl im bayerischen Folio-Projekt, die deutsche Ebene habe ich jetzt übersprungen, aber auch da passiert sehr viel, und das internationale Folio-Projekt. In Bayern kann ich sagen, natürlich, die bayerischen Bibliotheken haben davor schon zusammengearbeitet. Wir haben uns dreimal im Jahr getroffen. Dann schaut man, welche Probleme haben die anderen. Aber diese ganz intensive Zusammenarbeit, die wir für Folio hatten, also da ist jetzt auf eine völlig neue Ebene gekommen, dass wir uns mal anschauen, wie arbeiten andere Bibliotheken, was ist eigentlich möglich, was wird da akzeptiert, da kommen auf ganz neue Ideen. Und hier haben wir in meinen Augen einen deutlichen Kulturwandel der Zusammenarbeit in den bayerischen Bibliotheken erlebt. Und auch auf der internationalen Ebene ist einfach schön zu sehen, wie arbeiten andere Bibliotheken, man bekommt neue Ideen. Und die Folio-Community haben wir auch als sehr hilfsbereit erlebt. Und wenn es Fragen gibt, stellt man im Slack und da bekommt man immer innerhalb von einem Tag eine Antwort. Dann komme ich langsam schon zum Ende von meinem Vortrag. Hat sich gelohnt. Thema Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Da hat sich auf jeden Fall schon bewahrheitet, was wir uns am Anfang überlegt haben, wie unsere Erwartungen an Open Source waren. Wir haben auf jeden Fall deutlich mehr Einflussmöglichkeiten auf die weitere Entwicklung. Früher, als wir beim kommerziellen Produkt waren, war es natürlich so, da steht eine Firma dahinter, die möchte uns als Kunde halten. Das heißt, da konnten wir schon Feature-Requests anmelden und die haben was für uns gemacht. Das hat auch gut funktioniert, aber natürlich war denen auch klar, Bibliotheksmanagementsystem migriert man vielleicht alle 20, 30 Jahre. Wir sind jetzt an die gebunden und wenn sie unsere Anforderungen nicht erfüllen können, dann haben wir halt Pech gehabt, aber wir werden jetzt nicht direkt weglaufen können. Währenddessen bei Folio, wir haben die Möglichkeit, Dinge in die internationale Community einzubringen. Wenn wir da keine Verbindung finden, können wir immer noch sagen, wir entwickeln selbst oder wir vergeben Aufträge. Also die Möglichkeiten sind definitiv deutlich besser als früher. Dann gerade schon angesprochen, die Vernetzung sowohl bei uns im Bibliotheksverbund Bayern als auch in Deutschland und international sehe ich als riesigen Vorteil. Und ja, wenn ich jetzt die Frage stelle, hat es sich gelohnt, spätestens der Landesrechnungshof erwartet dann, dass wir auch mal aufs Geld schauen. Was gar nicht so einfach ist. Wir haben mal versucht zu schätzen, wie viel kostet uns Folio. Was wir recht gut beziffern können, ist, was brauchen wir für die Infrastruktur, damit das LZ Folio für uns hosten kann. Das wird noch mehr werden. Wir sind ja besetzt erst 2 Bibliotheken in Bayern, die live sind, aber da können wir zumindest schon mal abschätzen, was auf uns zukommt. Interessanter wird dann, das sind natürlich nicht die kompletten Fernkosten, irgendwie muss sich das Produkt noch weiterentwickeln. Das heißt, wir mussten ein bisschen schätzen, was ist denn ein fairer Beitrag, was müssen wir der Folio-Community geben, damit sich Folio gut weiterentwickeln kann. Und was für uns da schon hilfreich war, ist, es gibt von der Folio-Community verschiedene Level an Mitgliedschaft, wo man sich orientieren kann. Ich kann sagen, für eine Bibliothek ist das ein angemessener Beitrag, für einen Bibliotheksverbund ist das ein angemessener Beitrag. Und in dem Rahmen bewegen wir uns dann. Dann haben wir das mal zusammengenommen, haben das auf die bayerischen Bibliotheken umgeschlagen und waren dann schon mal ganz glücklich, als wir festgestellt haben, okay, das ist billiger als das alte System. Ich überlege gerade, ich kann es euch gar nicht genau sagen, ich glaube, gut die Hälfte von dem, was wir früher gezahlt haben. Es ist natürlich auch noch keine ganz faire Rechnung, wenn wir uns die Migration anschauen. Wir haben Unmengen an Arbeitszeit in die Migration reingesteckt. Wenn ich das jetzt in Personalkosten gegenrechne, dann war die Migration teuer. Ich weiß nicht, was das beim kommerziellen Produkt gekostet hätte. Ich könnte mir schon vorstellen, da wären wir in einer ähnlichen Größenordnung gelandet. Aber, und damit komme ich jetzt wirklich zum Schluss, was haben wir mit diesem Geld gemacht? Wir haben uns vorher selbst erarbeitet. Das heißt, wir haben uns jetzt 3 Jahre lang intensiv angeschaut, was kann Folio, wie funktioniert das und auch wie funktionieren andere Bibliotheken. Und ich würde jetzt einfach sagen, ja, wir haben einen Haufen Geld in die Hand genommen oder Personalarbeitszeit, aber wir haben jetzt 3 Jahre lang intensiv angeschaut, was ist denn eigentlich möglich. Ich würde das jetzt als riesiges Fortbildungsprogramm für unsere MitarbeiterInnen bezeichnen. Das heißt, wir müssen die fit für eine digitale Wende machen. Das haben wir jetzt geschafft. Und ich sehe auch, dass sie sich ganz stark mit dem System identifizieren. Die haben gesagt, das ist jetzt kein System, das uns aufgezwungen wurde, mit dem wir jetzt irgendwie klarkommen müssen. Die haben sich vorher selbst erarbeitet. Die sagen, das ist jetzt unser System. Die sind da stolz drauf. Und wenn ich mir auch anschaue, wie die sich in den letzten Jahren entwickelt haben, auch wie sich entwickelt hat, was ich jetzt als Support-Anfragen bekomme. Ich habe eine Kollegin, die sagt, das in Folio funktioniert nicht. Ich habe mir eine Netzwerkanalyse angeschaut. Dieser API-Endpunkt liefert 403 schon bitte mal die Berechtigung an. Und das sind Leute, die haben eine Ausbildung als Bibliothekare. Also was sich da getan hat, ist wirklich der Wahnsinn. Und damit kann ich sagen, ja, auf jeden Fall hat es gelohnt, würden wir sofort wieder machen. Vielen Dank euch.
Ja, vielen Dank für diesen auch sehr positiven Vortrag. Gibt es Fragen, Anmerkungen?
Erstmal vielen Dank auch für den Vortrag und für die Einblicke. Sie haben gemeint, auch an der Theke hat es nach einiger Zeit besser funktioniert und hat schneller funktioniert. Was genau waren denn so Beispiele, die denn...
Nochmal bitte?
Also, was hat an der Theke schneller funktioniert als mit dem Altsystem? Mhm.
Ich kann sagen, das Altsystem ist komplett Client-basiert, Folio ist Web-basiert. Was da erstmal Umgewöhnung gebraucht hat, ist, Folio funktioniert viel besser, wenn ich das im Browser in mehreren Tabs offen habe. Wenn ich mich da mal dran gewöhnt habe, dann kann ich viel schneller hin und her springen. Ich habe eine Ausleihe, bearbeite die, habe im alten Tab noch das Nutzerkonto offen, kann da noch nachschauen, habe ich Eintragungen beim Nutzer. Da spart man schon Zeit.
Wie habt ihr das mit der Datenkonvertierung gemacht? Ich nehme mal an, dass Folio auch mit Mark 21 arbeitet. Und in eurem Altsystem habt ihr das ja mit Sicherheit nicht gehabt. Sonst hättet ihr ja auch nicht gesagt, dass die elektronischen Medien und sowas alles nicht drin war. Dann müsst ihr das ja irgendwie alles konvertiert haben.
Die Daten kamen einmal aus dem alten Lokalsystem und aus dem alten Verbundsystem, die Titeldaten. Haben wir Verbundsystem, jetzt geht es in bibliothekarische Fachfragen. Also wir haben einmal die Daten von der TU München, wir haben die Marktdaten vom Bibliotheksverbund Bayern, die haben wir in den Migrationsskripten zusammengeführt. Das war tatsächlich noch ein aufwendiger Prozess. Jetzt gehe ich ein bisschen in die Details rein. Das alte System kannte Titeldaten und Exemplardaten. Das neue System kennt noch eine Ebene dazwischen, das sind die Bestandsdaten. Und die mussten wir uns mit den Migrationsskripten erstmal aus bestehenden Daten herleiten. Aber wenn man Lokaldaten und Verbunddaten zusammenführt, dann haut das hin.
Okay. Danke. Habt ihr auch in Erwägung gezogen, eventuell Entwickler aus der Folio-Community zu beauftragen? Geht das ausschreibungsrechtlich überhaupt, dass man jetzt gesagt hätte, dass man halt das, die Leute halt dadurch auch ein bisschen fördern will?
Also wenn wir beauftragt haben, zum Beispiel für die Fernleihe, das ist eine Firma, Index Data, die sind schon von Anfang an aktiv bei der Entwicklung von Folio, insofern die kennen das Produkt wirklich. Einzelpersonen waren jetzt eigentlich kein Thema. Es sind natürlich immer Firmen, die sich auf solche Ausschreibungen bewerben. Ich kann noch kurz ein anderes Beispiel anbringen. Ich habe vorhin das Bayerische Kostengesetz erwähnt und die Mahnungen, die wir entwickeln lassen mussten. Da haben wir auch eine Ausschreibung gemacht und da hat sich tatsächlich keine etablierte Folio-Firma beworben, sondern eine Firma, mit der wir auch schon in einem anderen Zusammenhang länger zusammenarbeiten, die jetzt da zum ersten Mal in Folio gearbeitet haben und die aber auch ein ernsthaftes Interesse haben, in die Folio-Community einzusteigen. Also letztendlich sehen wir zwei schöne Sachen. Einmal die Firmen, die eh schon aktiv für Folio sind, können hier solche Aufträge bekommen. Und zum anderen, der Markt wird breiter, also auch andere Firmen können den Eintritt in den Markt schaffen und sich bei Folio engagieren.
Weitere Fragen? Ich fange hier unten an, ja? Nee, da sind gleich zwei.
Von mir ist es eher ein Dankeschön für den Vortrag und auch die Pionierarbeit, die der BVB da geleistet hat, zusammen auch mit dem LRZ. Ich bin in Tübingen im Rechenzentrum am Arbeiten, wo wir mit dem SWB und dem BSZ zusammen versuchen, Folio aufzustellen. Und ich finde es eine schöne Gelegenheit, dass man wegen dem Open Source Verwaltungssystem jetzt hier auf Linux-Tagen auftreten kann und ein Community-Projekt hat. Das Arbeiten an der Community macht riesig Spaß und es zeigt auch so ein bisschen den internationalen Vergleich, wie weit das deutsche Bibliothekswesen ist, dadurch, dass Deutschland Bildung sehr stärkt und da früh gesagt hat, das ist wichtig, da muss Geld rein. Jetzt ist von Ministerien die Aussage dazu, Open Source muss unterstützt werden. Und die letzten 3 Jahre mögen teuer gewesen sein. Wir können ganz viel auch profitieren von der Erfahrung und der Entwicklung des LSZ, die Systembibliothekarin von der Arbeit, die im TUM gemacht wird. Genau. Vielen Dank, genau. Also Interlibrary Loan oder die Fernleihe war eine Entwicklung von in Deutschland. Ja. Und die USA haben sowas wie Fernleihe nicht. Also es ist schön, was Deutschland tatsächlich an Bibliothekswesen hat. Bildung stärkt. Vielen Dank.
So, hier waren jetzt zwei.
War denn die Migration vollständig oder gibt es noch Altlasten?
Wir haben vor der Migration schon sehr viel ausgemistet. Wir haben ursprünglich wollten wir 2 Testmigrationen machen. Letztendlich sind es, wir sagen, 2,5, eigentlich fast 3 Testmigrationen geworden. Wir haben dabei sehr viel an alten Daten aufgeräumt. Insofern, ich sag mal, migrieren ist toll, weil man die ganzen Katalogfehler findet und weiß, um was man sich kümmern muss. Das war ein Haufen Arbeit. Wir haben ein paar Daten, bei denen haben wir uns recht früh entschieden, die werden schwierig zu migrieren und die lassen wir einfach weg, auf die verzichten wir. Aber tatsächlich nachziehen tun wir es nicht mehr, wir sind fertig.
Du hast vorhin gesagt, dass die ausgeschriebenen Leistungen für Zusatzfeatures und so weiter also dass er das, also dass das soweit erstmal ganz gut funktioniert hat und ihr darüber nachdenkt, Teile davon auch in den Core sozusagen zurückzuführen. Lässt sich das denn vergabetechnisch überhaupt so einfach handeln? Das wäre meine erste Frage. Und eine zweite Frage ist, magst du verraten, wie das vorhergehende System geheißen hat? Vielen Dank.
Das alte System, kann ich direkt sagen, Caesar Sunrise. Also das auch bei den meisten Bibliotheken Bayern, die eben noch nicht begrenzt sind, auch immer noch ein Ansatz ist. Deine erste Frage, Dinge in den Core einbringen. Ich muss sagen, ich kenne die Verträge jetzt nicht, aber ich denke, da wird drinstehen, oder ich fange andersrum an, die beiden Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten, das sind beides Firmen, die sind aktiv im Open-Source-Bereich. Wir haben mit einer dieser Firmen auch schon ein anderes Produkt entwickelt, haben das dann in Zusammenarbeit mit denen auch unter AGPL gestellt. Insofern ist jetzt keine Probleme, dass wir das, was diese beiden Firmen hier entwickeln, nachträglich noch veröffentlichen. Das geht einvernehmlich mit den Firmen und ich denke, die werden da beide auch ein großes Interesse dran haben.
Ich habe zwei Fragen. Ihr habt ja gesagt, als die Entscheidung fiel, 2022 auf Folio zu wechseln, war das eine Wette auf die Zukunft. Gab es da trotzdem eine Exit-Klausel, um dann noch das mal abzubrechen?
In der Theorie ja. Also wir haben gesagt, wir migrieren diese drei Pilotbibliotheken, die dann vier Pilotbibliotheken geworden sind. Und wenn es die nicht schaffen, dann wechseln wir nochmal um. Es hat ja eine realistische Option gegeben, das ist Alma. Wie realistisch das denn gewesen wäre, steht da nicht gerne. Also eigentlich, wir waren schon relativ auf Folio festgelegt. Das musste dann funktionieren.
Und bei der Datenmigration habt ihr ja gesagt, ihr habt ausgemistet. Und trotzdem sammeln sich an diesem Bibliothekssystem auch historische, interessante Daten an. Sind die mitgenommen worden oder habt ihr da einen Schnitt gemacht?
Die sind nicht mit übernommen. Also worauf wir ganz konkret verzichtet haben, sind alte Erwerbungsdaten. Was wir jetzt noch nicht haben, aber es wird für Folio noch, oder rangeflanscht an Folio, noch eine Statistikplattform geben, die MetaDB. Und unser Plan ist, wenn wir die MetaDB mal einführen, dass wir da auch noch die alte Datenbank aus dieses importieren, sodass wir dann zumindest lesend weiter auf die alten Daten zugreifen können.
Jetzt haben wir noch eine letzte Frage erlaubt. Ihr habt geschrieben, dass die Mitarbeiter sich damit identifizieren können. Aber auch dieses Beispiel mit dem, kann der Punkt, der Button woanders hin, gab es diese Euphorie von Anfang an? Gab es Widerstände?
So ein bisschen die Zahlen. Unsere Bibliothek, 150 Leute. Wir waren 10 Leute in der Kerngruppe, 30 Leute von uns, die über alle Teilprojekte verteilt waren. Und diese 30, die da dabei waren, ich würde sagen, die waren von Anfang an sehr euphorisch. Auch hier, wir mussten ein bisschen Erwartungsmanagement machen. Wir haben uns gedacht, die Leute sind begeistert von Folio, wir haben aber noch 3 Jahre Weg vor uns. Irgendwann wird diese Welle brechen. Und vor dem Moment hatten wir ein bisschen Angst. Und dann waren wir irgendwann ein halbes Jahr vor der Migration und die Welle ist immer noch nicht gebrochen. Und wir haben gesagt, jetzt wird die auch halten. Und so ist es geblieben. Also bei uns im Haus, da ist diese Euphorie da und die hat jahrelang gehalten. Das finde ich bewundernswert, wie gut unsere Leute mitgemacht haben.
Okay. Eine Frage könnten wir noch, wenn Sie möchten.
Ich bin jetzt nicht im Bibliotheksumfeld zu Hause. Eine Frage, inwieweit sind denn die Software auch einsetzbar in Archiven oder ist das völlig fremd?
Das ist eine gute Frage.
Oder lässt sich das adaptieren auf Archive?
Also ich weiß jetzt zumindest von keinem Archiv, das es einsetzt. Ich gehe davon aus, ich glaube, dass es für Archive schon schwierig wird, weil Archive einfach deutlich mehr unikalen Bestand haben und darauf ist diese Software nicht ausgelegt, würde ich sagen. Aber das ist gerade mein Bauchgefühl.
Okay, kurz, ja.
Gibt es da in Folio auch ein Lizenzmanagement? Also ich hatte vorher mal 2018 selbst angefangen mit Bibliothekssoftware Open Source, bin da bei Koha gelandet. Ich hatte mir zwar auch Folio zu dem Zeitpunkt angeguckt. Das stellte sich damals mir aber eher so dar, als das erstmal nur ein Framework, auf dessen Basis man Bibliothekssysteme erstellen könnte. Und deswegen ist es erstmal wieder weggefallen. Und bin dann bei Koha gelandet, habe da allerdings auch viel machen müssen, weil das aus dem Amerikanischen kommt. Die arbeiten mehr am Datensatz. Und der deutsche Bibliothekar, der hat gerne Masken. Und deswegen habe ich das dann halt oben drauf gesetzt. Aber was eben auch bei Koha fehlt, ist ein Lizenzmanagement. Da habe ich dann was anderes angebunden oder erstmal geguckt, was es da im Open-Source-Bereich gibt. Ist das in Folio schon dabei?
Inzwischen ja. Also Koha hatten wir uns auch mal kurz angeschaut. Inzwischen hat Folio ERM und auch hier wieder Weiterentwicklung aus Deutschland. Das ERM wurde vom GBV entwickelt, ganz maßgeblich. Also gemeinsamer Bibliotheksverbund, das ist Nordostdeutschland oder ziemlich viel. 10 Bundesländer, ja. Das, also Lizenzmanagement hat Deutschland in Folio eingebracht. Inzwischen auch im Folio-Core.
Okay, nochmal herzlichen Dank und ja, allen noch einen schönen Tag.